Und es ist wieder Zeit für Geschichte zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Was ist neu bei der Berlinale, wurde ein früherer Chef mal gefragt. Neu sind die neuen Filme, war seine lapidare Antwort. Neu sind aber mitunter auch restaurierte alte Filme, die uns Gelegenheit geben, einen neuen Blick aufs Filmerbe zu werfen. Und dass es dabei nicht nur um wenige künstlerische Gipfelwerke gehen kann, die regelmäßig im Programm erscheinen, das macht die diesjährige Retrospektive der Berlinale deutlich, zum letzten Mal verantwortet von Rainer Rother, dem scheidenden Direktor der Deutschen Kinemathek. Wild, schräg, blutig überschrieben geht es um deutsche Genrefilme der 70er Jahre. Milieustudie, Krimi, Operettenverfilmung, Vampirsatire. Was haben die ganz unterschiedlichen Filme eigentlich gemeinsam, wollte ich von Rother wissen.
Es ist eine bestimmte Periode in der deutschen Filmgeschichte, gerade auch der westdeutschen Filmgeschichte, muss man dann sagen. In den 60er Jahren war das Genre sozusagen der Publikumsmagnet, über 30 Edgar-Wallace-Verfilmungen, ich weiß nicht wie viele Karl-May-Verfilmungen, aber das waren quasi serielle Produkte. In den 80er Jahren ändert sich das, da wird sozusagen mehr Geld in die Hand genommen, um Genre zu produzieren. Das hängt auch mit der Produktionsstrategie von Eichinger zusammen. Und in den 70er Jahren sind diese Genrefilme eine Alternative zum Autorenfilm. Deswegen haben wir diese Periode auch genommen, weil wir ja auch wussten, dass wir eine begrenzte Anzahl von Plätzen hatten. Und dann ist der Blick auf die DEFA sehr interessant, weil das Studio, die DEFA, ist ja eigentlich nicht genreaffin gewesen. Für die DEFA war das Genre etwas, was man schon auch gemacht hat, aber dann doch bitte auch mit einer politischen Aussage. Leichensache Zernik ist sowas. Aber da, wo es schräg wird bei der DEFA, und das sind dann unsere Entscheidungen auch gewesen, nicht Schummeln Liebling oder Nelken in der Speak oder Orpheus in der Unterwelt, da gibt es auch eine Botschaft, die sich sozusagen auf die DDR-Realität bezieht, die ist aber sehr ironisch, sehr gebrochen und auch durchaus kritisch. Und insofern gibt es diesen Mix aus den westdeutschen und den ostdeutschen Filmen in unserer Retrospektive.
Weil Sie das schon erwähnt haben, Bezug auf die Realität, was erzählen diese Filme über die gesellschaftliche Realität der 70er Jahre auch neu?
Also wenn man an einen Film wie Blutiger Freitag denkt, da gibt es, wie auch in einigen anderen Filmen, Hinweise auf die Aktivitäten der Baader-Meinhof-Bande. Das wird schon eingearbeitet. Der greift ja auch, dieser Film, einen realen Banküberfall mit Geiselnahme in München auf. Der ist sehr nah dran. Der ist halt auch ein Exploitation-Film, der darauf reagiert. Wenn man dann an Filme denkt wie den Hamann-Film, Zärtlichkeit der Wölfe, der spielt ja in einer eher undefinierten Zeit. Es wirkt gar nicht wie die 20er Jahre, es wirkt eher wie die 50er, 60er Jahre. Der ist ganz frei von solchen unmittelbaren Anspielungen. Anders ist es bei Fremde Stadt, der den Umverteilungsmodus auf eine ganz neue Art und Weise interpretiert, aber damit natürlich auch an eine politische Diskussion anschließt. Und ein so harter Film wie Mädchen mit Gewalt, das ist halt die Geschichte einer Vergewaltigung, bezieht sich in der Rechtfertigungsszene darauf, dass Vergewaltigungsopfer angesichts der Justiz- und Polizeisituation in der Bundesrepublik eigentlich keine Chance haben, dass das Verbrechen geahndet wird. Also solche Anspielungen gibt es in vielen dieser Filme. Natürlich ist Genre nie wirklich in erster Linie gesellschaftskritisch, aber es ist auffällig, dass diese Verweise zu diesen Genrefilmen absolut dazugehören.
Es sind viele relativ junge Filmemacher zu diesem Zeitpunkt, die einsteigen. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen dem Experimentellen, was sozusagen neu untersucht wird, und dem Handwerk?
Ja, ein gutes Beispiel dafür, für auch so eine Art Fortleben des Handwerks, ist Lady Dracula, wo Eddie Arendt in der Eddie Arendt-Rolle auftritt, der ja immer dieses komische Element.
Also der Assistent des Kommissars.
Genau, aber der spielt halt Eddie Arendt und ist die komische Nudel und ist das, was er in allen seinen anderen Filmen, ob das jetzt Edgar Wallace ist oder etwas anderes, auch repräsentiert. Was die Professionalität angeht und das Experimentelle, kann man wahrscheinlich sagen, ein Film wie Geißendörfers Jonathan, der wagt sehr viel, sowohl in der Erzählung als auch in der Bildsprache.
Auch ein Dracula.
Auch ein Dracula, auch ein Vampirfilm, aber einer, der eine Verbindung schafft zu totalitären Bewegungen. Also es gibt so natürlich Anspielungen oder Hinweise auf den Nationalsozialismus. Und wenn man dann an einen Film wie Einer von uns beiden von Wolfgang Petersen denkt mit Jürgen Prochnow und Klaus Schwarzkopf in den Hauptrollen, und es da plötzlich um Plagiat geht, dann denkt man, ach, damals schon, in den 70er Jahren spielte das eine Rolle, nur dass es eben diesmal nicht Politiker sind, sondern ein Professor, der des Plagiats beschuldigt wird. Und bei Petersen merkt man sehr deutlich das Bestreben, auf einer bestimmten ästhetischen, aber auch professionellen Höhe zu sein. Der will Genre machen, der will Genre gut machen. Das ist auch bei Tomé so, der ganz augenzwinkernd in vielen Fällen damit umgeht. Und ich glaube, da gibt es ein bisschen auch das Vorbild des New Hollywood, dass dort, also dass man sieht, da passiert was, wenn man an solche frühen Filme von Scorsese oder Coppola denkt, die ihre Unvollkommenheiten haben, aber auch eine Freiheit haben. Und das war, glaube ich, eine ganz große Inspiration für gerade diese Generation junger Filmemacher.
Wie erfolgreich waren die Filme in den 70ern? Wie erfolgreich wollten sie eigentlich sein?
Sehr gute Frage. Also die 70er sind ja das Jahrzehnt, in dem der deutsche Autorenfilm dann plötzlich ganz erfolgreich wird und die Nummer 1 Titel liefert. Die Ehe der Maria Braun, die verlorene Ehre der Katharina Blum, die liefen in allen Kinos. Das sind eher Filme, die ein bisschen so das Segment Bahnhofskino auch bespielt haben. Das heißt, die haben nicht auf den großen Publikumserfolg gezielt. Und jetzt stellen wir fest, die haben aber eine nachhaltige Gemeinde kreiert. Also Filme wie Rocker, der von Lemke, der eine gewisse Legendenstatus erreicht hat. Oder auch Blutiger Freitag, der in einer hervorragenden Restaurierung vorliegt. Das macht man nur, wenn man weiß, die Kosten, die ich für diese Restaurierung aufbringe, die spielt auch der Einsatz in der Community wieder ein.
Weil Sie das gerade angesprochen haben mit der Restaurierung, wie gesichert ist dieses Segment des Filmerbes? Und damit meine ich natürlich auch die Materialität dessen, was wir da sehen.
Es ist leider nicht so gut gesichert, das muss man ganz deutlich sagen. Es ist sehr mühsam, spielbare Kopien oder gute Digitalisate zu finden. Das fällt ein bisschen aus offenbar den Rastern, die es für diese Förderung auch gibt, heraus. Wir sind sicher, dass wir da als Kinemathek auch ein neues Aufgabenfeld haben. Und wir konnten auch nicht alle Filme zeigen. Der erste Film des Filmverlags der Autoren, konnten wir nicht in die Retrospektive aufnehmen. Es gibt 35mm Kopien, aber die sind grauenvoll rotstichig. Und dann gibt es einen Pfeil, eine Digitalisierung, die lief im ZDF, aber die ist um 10 Minuten gekürzt. Also da sieht man schon, das ist schwierig. Wir können nicht alle Filme in der herausragenden Qualität zeigen, die wir gerne hätten. Sie sind alle ansehbar, aber bei manchen mussten wir auch, was die Qualität angeht, Kompromisse machen. Und das bedeutet, hier ist für die Rettung des Filmerbes noch eine große Aufgabe.
Rainer Rother, Direktor der Deutschen Kinemathek zur diesjährigen Retrospektive der Berlinale. Daneben werden in der Reihe Berlinale Classics digitalisierte und restaurierte Klassiker gezeigt, wie Solo Sani, der letzte Film von Konrad Wolf. Am 20. Februar wird Rainer Rother für seine Verdienste mit der Berlinale-Kamera geehrt. Und soweit für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.